So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
Tja, was machen wir denn, Hück? Wir sprechen mit Björn Häuser, dem Kölner Sänger, der vor tausenden Zuhörern in der Lanxess Arena kölsche Klassiker singt und der im April bei uns in Bonn im Pantheon Theater auftritt. Reden wir nicht lange drum herum, sondern hören mal rein. Ja, liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, ihr glaubt nicht, wer hier sitzt. Es ist Björn Häuser, der Erfinder der Mitsingkonzerte, oder? Stimmt das?
Also, ob ich wirklich der Erfinder bin, weiß ich nicht, aber sicherlich seit fast einem Vierteljahrhundert derjenige, der sehr oft sehr vorne steht. Also das ist parallel entstanden zu der Bewegung Lass mal singe, die, glaube ich, auch hier sehr bekannt ist. Und ich habe aber mich eher so direkt auf die Kneipenkonzerte mit den großen Hits und vielen alten kölschen Songs, da habe ich mich drauf fokussiert, im Gegensatz zu Lass mal singe, bei denen stehen ja die neuen Songs im Vordergrund. Und so diese klassischen Mitsingkonzerte, wo derjenige mit der Gitarre da vorne steht, die habe ich, glaube ich, tatsächlich maßgeblich mit hier ins Leben gerufen.
Also ich habe einfach so ein Bild vor Augen, dass du alleine mit der Gitarre in der Arena stehst, ja, und ich weiß nicht, wie viel tausend gehen da rein?
Also wir haben tatsächlich in der Arena bei Kölle singt, so heißt mein Format da, den Besucherrekord geholt für eine einmalige Veranstaltung, und der liegt bei 20.216 Leuten. Wow. Das ist eine ganze Menge. Gut, ich spiele zur Ehrenrettung, sei es gesagt, nicht die komplette Show alleine. Ich habe ja auch Gäste da und ich habe auch eine tolle Band da. Aber es gibt die Momente, wo ich dann wirklich alleine mit der Gitarre da stehe, und das funktioniert deshalb gut, weil die Songs es hergeben. Das sind Songs, die sprechen den Leuten aus der Seele, die Leute verbinden was damit und die haben einfach Bock, das zu singen. Das ist halt das Schöne. Ich stehe da gar nicht so wirklich im Rampenlicht. Es geht um die Leute. Die Leute können selbst singen. Ich bereite denen quasi das Bett dazu und da können sie sich reinlegen und ausleben, und das ist total schön, dass das so funktioniert.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass du da so ein Alleinstellungsmerkmal hast. Also klar, da bei den langen Konzerten ist dann auch eine Band dabei. Vielleicht würde es sonst auch langweilig oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber dennoch bist du ja damit so identifiziert. Alleine mit der Gitarre, so sehr authentisch und die bekannten Lieder singen. Wie ist das dazu gekommen? Oder was macht dich da so, hebt dich da aus der Masse raus, sag ich mal?
Also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass ich wirklich aus einer urkölschen Familie komme. Also als ich damals in die Grundschule kam mit 6 Jahren, musste ich erstmal Deutsch lernen. Das ist tatsächlich so. Also bei uns so, es wurde immer nur Kölsch geschwatzt. Deswegen bin ich, glaube ich, einer der wenigen Native Speaker in meiner Generation. Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Und das führte natürlich auch dazu, dass wir zu Hause nur die kölschen Songs gehört haben. Ich war immer so ein Außerirdischer. Also wenn die anderen Hip-Hop und so war damals ganz gut angesagt in meiner Jugend, das hat mich aber alles nie interessiert. Ich habe nur die Blackfish gehört. Und deswegen sind die Songs ganz tief in meiner DNA drin. Und irgendwann habe ich dann so ein paar Gitarrenakkorde gelernt. Musik war auch immer so irgendwie was mich interessiert hat. Und meine Eltern haben mich dann mit Verdacht auf Talent in eine Keyboard-Schule gesteckt. Der Verdacht hat sich bestätigt und es hat dann ganz gut geklappt. Ich habe dann auch angefangen, Lieder zu schreiben, und weil ich auf Kölsch denke und fühle und träume, waren das natürlich auch kölsche Lieder. Also das stand für mich auch nie zur Frage, mal irgendwas in einer anderen Sprache zu probieren. Und so bin ich halt an diese kölsche Musik rangekommen, und dann hing irgendwo in einer Kneipe in Köln-Deutz eine Gitarre an der Wand. Es wurde langsam gemütlich, da war ich so 16, 17 Jahre alt. Dann habe ich mir die Klampfe geschnappt, die Lieder, die hatte ich halt alle irgendwie drauf, weil das so mein, ja, das war so mein Ding. Und habe gemerkt, oh, das macht ja Spaß, mit den Leuten das zu singen. Dann haben wir das regelmäßig gemacht, aber niemals mit der Idee, das professionell zu machen, sondern eher so spontane, schöne Abende, auch oft in Bierlaune. Und das hat sich aber dann rumgesprochen, und dann haben Leute gefragt, ob ich das denn nicht auch mal auf einem Geburtstag machen könnte oder so. Und
also das ist organisch gewachsen
eigentlich. Total.
Also über wie viele Jahre jetzt?
Inzwischen, also angefangen, so den ersten Auftritt zurückdatieren kann man auf 1996, da war ich 14 Jahre alt. Da war es natürlich noch nicht in der Bierlaune, aber doch in der Kneipe. Und seitdem ist das dann stetig gewachsen. Also dann habe ich so in Abiturzeiten, waren dann schon die ersten richtig bezahlten Jobs. Also ich habe auch immer mit der Musik Geld verdient. Und irgendwann hatte ich dann mal so einen Geistesblitz in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich einfach gesagt, ey, ich will mal eine Deutschlandtour spielen, weil sich das super anhört. Und habe gedacht, wie komme ich denn an Menschen, die nicht in Köln sind, die aber Bock auf kölsche Musik haben. Habe dann gedacht, so, guckst du einfach mal, wo es Kölsch, also das Bier zu trinken gibt. Und bin dann auf die Seite einer großen Brauerei gegangen. Und das war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Ich habe die gefragt, habt ihr nicht Bock, so Texthefte zu sponsern? Ja. Die waren total nett. Wir haben bis heute ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis, arbeiten gut zusammen. Und die haben damals gesagt, ja, ist auch eine witzige Idee, so mit den witzigen Konzerten. Und so bin ich dann durch Deutschland gereist. Deutschland-Tour klingt groß, da waren vielleicht so 50, 60 Leute pro Location, aber immerhin.
Aber durch und ganz Deutschland?
Durch ganz Deutschland. Das war Berlin, München, Karlsruhe, Hamburg, Stuttgart, überall. Und das hat richtig gut funktioniert, das hat Spaß gemacht. Und diese große Brauerei hat dann irgendwann ein noch größeres Brauhaus direkt am Kölner Dom eröffnet. Man hat mich gefragt, willst du das nicht da auch mal machen? Ich habe gesagt, ihr seid total verrückt, da gehen nur 800 Leute rein, es funktioniert nie. Niemals. Naja, und in diesem Brauhaus spiele ich jetzt seit 16 Jahren jeden Freitag. Jeden und in Freitag. Der Regel ist das brechend voll. Ja. Egal, ob es draußen 30 Grad sind, es ist egal, ob drei Tage vorher Weihnachten war. Der Laden ist eigentlich immer voll und die Stimmung ist toll und es macht immer noch Spaß. Ich werde dieses Jahr.
So ähnlich
Jahr
wie Billy Joel im Madison Square Garden, ja?
So ähnlich. Nicht ganz so groß, aber so ähnlich. Und ich werde im Sommer mein 700. Freitagskonzert da spielen, wenn man sich die Zahl auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon verrückt und es macht halt immer noch Spaß, weil jeder Freitag irgendwie besonders ist. Naja, und so hat sich das ergeben und in dem Brauhaus haben mich dann viele andere gesehen, zum Beispiel auch Leute vom 1. FC Köln, die dann gesagt haben, willst du das nicht auch mal im Stadion machen vor den Heimspielen? Und dann habe ich auch gesagt, ihr seid völlig wahnsinnig, das funktioniert nie und dann habe ich naiverweise gesagt, okay, wir probieren das aber nur, wenn ich live spielen darf. Ja. Und normalerweise die Acts, die vor den Spielen das spielen, machen das mit Playback, Vollplayback und so. Ja. Das ist aber überhaupt nicht mein Ding und auch nur mit der Gitarre geht das nicht. Und dann haben wir es gewagt und es hat unfassbar gut funktioniert. Dann habe ich ungefähr 10 Jahre lang vor vielen, vielen Heimspielen des 1. FC Köln, bevor die Mannschaften aufs Spielfeld kamen, einen Song der Blackfoots mit fast 50.000 Leuten gesungen.
Okay.
Und das war tatsächlich ohne Band und doppeltem Boden. Das war einfach meine Gitarre und ich. Und das führt natürlich dann auch zu einer gewissen Popularität, sodass daraus dann die Arena-Konzerte entstanden sind, die ich seit 2016 geben darf und die auch extrem erfolgreich laufen.
Wie oft sind die?
In der Arena spiele ich einmal im Jahr und das ist das erste Mal war halt auch ein riesiges Experiment, weil von so einer Kneipe oder auch von einem Brauhaus in die größte Veranstaltungshalle Deutschlands, das ist schon ein großer Schritt. Aber wir hatten beim ersten Mal 12.000 Menschen da. Also das ist, ich kann es immer noch nicht begreifen, obwohl es ja jetzt einige Jahre her ist. Und direkt im zweiten Jahr waren es fast 20.000 schon.
Also du hast gesagt, das ist
der Wahnsinn.
Das ist ja quasi schon ein Kulturschock, dann von der kleinen Kneipe in das Ding. Ja. Kriegt man da weiche Knie oder wie ist das?
Als ich das erste Mal im Stadion gespielt habe, hatte ich schon größeren Respekt. Ich würde nicht weiche Knie sagen, aber es war halt so ein 50-50-Joker. FC-Fans sind ja dafür bekannt, dass sie sehr ehrlich sind. Und es hätte sein können, dass sie mich komplett auspfeifen und ich nie wieder eine Gitarre angefasst hätte. Oder halt eben, dass sie direkt bei der zweiten Zeile einsteigen und mitsingen und das abfeiern. Und das war zum Glück der Fall. Mhm. Wer weiß, wie die Karriere verlaufen wäre, wenn das damals anders gelaufen
wäre. Was war das für ein Lied?
Du bist die Stadt von Blackfoots. Ah. Der Song beginnt ja auch mit dem Refrain, sodass man da gar nicht lange fackeln muss. Man weiß eigentlich nach 10 Sekunden, wird das jetzt was oder wird es nichts. Und das Gefühl, als ich dann merkte, dass es was wird, das werde ich niemals vergessen. Das war was ganz Besonderes. Und klar, jetzt habe ich das sehr oft gemacht, aber Routine wird das eigentlich nie. Das ist, das ist eine riesige Wertschätzung, die ich da empfinde, dass ich das so erleben darf. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, ich hatte mal an einem Spieltag Geburtstag und da hat der Stadionsprecher Michael Trippel gemeinsam mit diesen 50.000 Menschen im Stadion ein Geburtstagslied gesungen und das sind so Momente, die vergisst man auch nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir sind hier heute zusammen, weil wir auch über dein neues Album sprechen wollen. Ich stelle das nur noch mal kurz zurück, weil wir gerade jetzt so ein bisschen in der Chronologie sind. Du hast gesagt, du warst deutschlandweit unterwegs, aber mit kölschen Texten.
Auf jeden Fall. Ich habe immer nur kölsche Musik gemacht und habe mir deswegen halt immer so Orte gesucht, wo ich wusste, dass es so Kölsch-Enklaven gibt.
Okay.
Und das ist natürlich zum Beispiel in Berlin durch den Regierungsumzug damals, sind ja viele Rheinländer in die Hauptstadt gezogen. Und das sind immer so magische Abende. In Berlin spiele ich dreimal im Jahr, wo auch viele Freudentränen oder Heimwehtränen bei den Menschen zu sehen sind, die jetzt vielleicht schon länger da wohnen, aber die immer noch irgendwie die kölschen Songs in sich haben. Und das gibt es beispielsweise auch in München, gibt es eine riesige Kölsch-Community. Ja. Und das sind richtig, richtig schöne Abende. Ich habe das ja übrigens auch schon in der Zeit gemacht, als es so Bands wie Casala oder so noch gar nicht gab. Damals war es so, dass die Höhner zum Beispiel bundesweit viel unterwegs waren, aber die anderen, also die Bands, die es dann noch oder dann schon gab, sind vielleicht einmal im Jahr oder so rausgegangen. Und deswegen gab es da auch nicht so eine riesige Masse. Heutzutage ist ja was anderes, ne? Cat Ballou, Casala, Querbeat. Die spielen ja alle inzwischen Deutschland-Tourneen und auf einem absolut hohen Niveau. Und damals gab es das aber noch nicht. Und deswegen war ich da einer, ja, vielleicht sogar der Einzige eine Zeit lang. Und das hat natürlich dann auch dazu gesorgt, dass es sich gut umgesprochen hat.
Die jüngeren Bands, die du da jetzt genannt hast, das sind ja auch welche, die, sag ich mal, modernere Musiktöne anschlagen. Und von daher auch, da ist vielleicht der Text gar nicht so wichtig.
Auch das würde ich gar nicht sagen, wenn ich mir zum Beispiel Casala angucke, die haben ja unfassbar gute Texte. Also die Texte, die die Jungs schreiben, die holen mich regelmäßig ab und ich denke, ach krass, super. Das zeigt ja auch, was für eine Zukunft die kölsche Musik hat. Ja. Und aber vergleichen kann man es natürlich nicht, wenn ich da alte Höhner oder auch Ostermann-Songs singe oder alte Blackfist-Lieder. Nur mit der Klampfe ist das natürlich ein ganz anderer Style. Aber es ist auch gut so. Das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal, was man auch braucht.
Du hattest eben erzählt, wie du da in der Kneipe angefangen hast. Ich habe jetzt in deiner Biografie gesehen, also du hast eigentlich angefangen mit Heimorgel. Ja,
ja, das war, da war ich allerdings 8 Jahre alt.
Okay. Und dann Gitarre und Bass und eben Keyboard und mit 13 die ersten Songs gemacht und bist dann aber erstmal mit deinem Vater aufgetreten.
Ganz
Welche
genau.
Rolle spielt dein Vater da?
Ich komme aus einer Familie, die überhaupt nicht musikalisch ist und mein Vater hatte eine Rolle, die man so wahrscheinlich nicht vermuten würde. Es war nämlich so, ich habe mit 13, 14 angefangen dann Lieder zu schreiben und dann auch, wie gesagt, schon die ersten Auftritte gemacht bei Familienfeiern, also natürlich nicht für Geld oder so, aber so bei Familienfeiern und ich hatte da tierisch Bock drauf, hatte aber damals kein gutes Gefühl, alleine auf der Bühne zu stehen. Vielleicht war ich einfach noch zu klein dazu, heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber irgendwie war das, wollte ich jemanden dabei haben und die ersten 2, 3 Gitarrenakkorde hat mein Vater mir beigebracht. Und dann habe ich mich da reingefuchst und dann habe ich ihm wiederum nochmal so 7, 8 weitere Akkorde beigebracht und ihn quasi...
So viele gibt es doch gar nicht.
Ja, doch, ja, es gibt viele, aber die braucht man eigentlich nicht. Und dann habe ich ihn mehr oder weniger genötigt, mit mir auf die Bühne zu gehen, damit ich nicht alleine das machen muss. Und aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie eine Musikalität von ihm abbekommen hätte. Viele Leute denken ja bis heute, dass er Major Häuser, der erste großartige Gitarrist von Bab, irgendwie mein Vater sei. Das ist aber nicht wahr. Mein Vater lebt schon nicht mehr. Und das war damals tatsächlich eher so Mittel zum Zweck. Und bis zum Abi haben wir dann auch wirklich viele Veranstaltungen zusammen gespielt. Und dann auch irgendwann so mit 15, 16 ging es dann los mit richtigen Bookings und mit dem ersten Geld verdienen. Das war natürlich ein guter Nebenjob. Das waren allerdings aber auch so ganze Abende. Also es waren keine Mitsingkonzerte. Ja. Hat sich immer parallel entwickelt.
Aber quasi nur gesungen. Ihr habt jetzt nicht groß noch Texte oder?
Nee, also wir haben nur Lieder nachgesungen. Okay. So ganz klassische Alleinunterhalter-Sachen mit Glitzerwesten, die in der Ecke stehen und meistens zu laut sind für die Oma.
Nach dem Abi hast du Musik, Philosophie und Germanistik studiert. Also Musik richtig, also praktische Musik, nicht Musikwissenschaften.
Nee, ich habe auf Lehramt studiert.
Ja.
Lehramt Sekundarstufe 1. Und das war Musik und Philosophie, weil mich das schon immer sehr interessiert hat. Musik lag ja auch nah, aber ich denke auch gerne über das Leben nach. Das hört man ja auch in meinen eigenen Texten, wo wir später zu kommen. Aber man musste dann damals noch ein drittes Fach dazu machen, so ein sogenanntes Grundlagenstudium, das war Germanistik. Und Musik habe ich aber als einziges wirklich ernsthaft studiert. Und da musste man so Zwischenprüfungen ablegen. Und ich hatte im Fach Musik gab es dann nochmal Unterfächer. Da hatte ich Gesang und Klavier und habe gesagt, wenn ich in beiden Zwischenprüfungen eine 1 schaffe, in den beiden praktischen Zwischenprüfungen, dann setze ich alles auf eine Karte und werde Profimusiker und hänge das Studium an den Nagel. Wie es der Teufel wollte, habe ich in beiden Fächern eine Eins. Warum, weiß ich heute auch nicht mehr, denn so schön kann es eigentlich gar nicht gewesen sein. Aber es war offensichtlich dann in dem Moment gut, wie der Prüfer fand. Und ja, dann stand ich da und bin total naiv ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, so, jetzt bin ich Profi. Und ab das mit dem Studium ist dann so ausgelaufen. Ich wäre aber, glaube ich, auch kein guter Lehrer geworden. Da würde mir, glaube ich, die Geduld fehlen ab und zu. Und ja, und seitdem bin ich dann irgendwie Profi und total dankbar, dass das funktioniert hat. Das ist das größte Glück. Also ich habe es keine Sekunde bereut, diesen Schritt. Und doch denke ich ganz oft drüber nach, wie krass das ist, dass das eigentlich gut gegangen ist.
Also eine persönliche Frage. Du hast jetzt zum zweiten Mal gesagt, ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Eben hast du gesagt, als du in dem Stadion gesungen hast, hast du gedacht, entweder es klappt oder ich stelle die Gitarre in die Ecke. Das klingt so, dass das immer so Meilensteine sind. Ja. Und daran hättest du dann auch quasi dein Schicksal gehängt. Also es gibt ja eine andere Philosophie, die sagt, wenn ich das will, dann setze ich da mit Ausdauer und ich lasse mich von Rückschlägen nicht beeinträchtigen und so. Aber das ist, so denkst du?
Oder? Ich bin schon straight, aber ich bin auch immer sehr schnell im Handeln, was vielleicht auch nicht immer gut ist. Aber es hätte durchaus sein können, also dass ich, wenn ich so im Stadion komplett flöten gegangen wäre, dass ich dann zumindest erstmal vielleicht ein halbes Jahr was völlig anderes gemacht hätte, keine Ahnung was, weil es für mich nie einen Plan B oder eine Alternative gab. Aber aber da bin ich schon relativ straight, weil klar, ich würde mich vielleicht nochmal aufraffen, aber ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen.
Ja. Okay, dann ist jetzt der Moment, wo wir uns mal die Platte angucken. Da haben wir, die heißt Stadtmusikant. Erinnert mich jetzt erstmal an Bremen, an die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Sind da Esel, Hund und Katze mit dabei?
Oder? Nee, das nicht. Und ich bin auch froh, dass das mit dem Esel nicht häufiger gefragt wurde. Da hatte ich vorher ein bisschen Angst vor. Nee, Stadtmusikant heißt das Album deshalb, weil ich häufig gefragt werde, hör mal, was machst du eigentlich beruflich? Und eigentlich alles, was ich mache, hat irgendwie mit der Stadt Köln zu tun oder mit der kölschen Sprache ja auch viel. Ich mache auch viel mit Kindern und so und Jugendlichen und befasse mich sehr damit, bin aber in erster Linie ja Musiker und deswegen lag dieser Begriff des Stadtmusikanten sehr nah und jetzt, wo die Platte draußen ist, kriege ich auch viel Feedback in Form von Zuspruch, dass das eigentlich ideal zu mir passt. Mhm. Also ist eigentlich so eine Berufsbezeichnung, die dann jetzt auch zum Albumtitel geworden ist.
Schön. Wie durch Zufall hat sich auch der Dom auf das Cover
verirrt. Ja, das ist gar nicht so ein Zufall. Ich wollte ein Cover machen, wo Köln halt möglichst viel von Köln drauf ist. Ja. Da gehört natürlich der Dom zu, obwohl ich gar nicht so eine rot-weiße Brille anhab, wie man vielleicht denken könnte. Da gehört aber auch der Kolonius zu, den man links daneben sieht, weil es auch einen gleichnamigen Song auf dem Album gibt. Ja. Aber es ist halt auch so ein historisches Dokument. Die Platte, die wird ja auch noch in 10, 20 Jahren irgendwie im Regal stehen und wird zeigen, wie Köln 2024 aussah. Wenn man unten rechts schaut, sieht man den Musical Dome, also ein Provisorium, was seit über 20 Jahren in Köln steht. Das soll aber jetzt wirklich wegkommen und dann fehlt halt irgendwas im Stadtbild, was man aber hier auf diesem Plattencover noch wunderbar sehen kann.
Also was man jetzt zwischen den Zeilen unserer letzten Frage ja rausgehört hat für diejenigen, die das jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben, es wird ja oft davon geredet, dass die Kölner so stolz sind auf den Dom und immer, dass der Dom immer wieder in den Liedern drin vorkommen kann. Die einen machen das, die anderen sagen, ist mir egal oder irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Cover. Blaue Stunde würde ich das mal nennen. So ein bisschen Abendstimmung im Dunkeln und du mit deiner Gitarre und guckst so in die Ferne, so leicht nach oben. Wohin, was siehst du da in dem Moment?
Es ist ein Blick in die Zukunft, ein Blick, was kommt noch alles im Leben. Also ich bin ja wahrscheinlich mit etwas Glück gerade in der Mitte meines Lebens angekommen und ich bin kein Typ, der so Grinsebilder gerne auf Covers hat. Denn ich habe Visionen. Dieses Album ist zum Beispiel auch wieder eine Vision. Ich wollte ein Album machen, Stadtmusikant, mit Teilen meiner Seele. Jeder Song, den ich schreibe, ist ein Teil meiner Seele. Und ich wollte ein Album-Cover auch haben. Die Blaue Stunde hast du übrigens sehr gut erkannt. Das war nämlich genau die Idee hinter diesem Cover, wo ich, sagen wir mal, mittelernst in die Zukunft schaue, weil wir in Zeiten leben, sowohl politisch, aber auch gesellschaftlich, die ja durchaus herausfordernd sind. Wir kommen gerade aus einer Pandemie, wir haben mit Kriegen zu kämpfen und jeder hat auch noch so privat sicherlich sein Päckchen zu tragen. Also da wäre irgendein Grinse-Cover, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht nicht authentisch gewesen. Und das haben wir da versucht umzusetzen an einem der höchsten Punkte in Köln-Deutz, auf einem riesigen, auf einem sehr hohen Hochhaus. Okay. Es ist nicht gefotoshoppt, obwohl man es.
Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, obwohl es so aussieht. Und das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass es so aussieht, denn ich habe mit Höhenangst zu kämpfen.
Okay.
Und dann musste ich da auf dieses Hochhaus, und es war immer noch nicht hoch genug, auf diesem Hochhaus oben musste ich noch auf den Tisch steigen.
Richtig.
Und der war immer noch nicht hoch genug, und dann musste man noch quer eine Bank draufstellen. Das heißt, das ist eines der wenigen Fotos, die da entstanden sind, wo ich nicht die Todesangst im Gesicht stehen habe. Und jetzt sieht es so aus, als sei es inszeniert oder zusammengeschnitten. Das ist also eigentlich schade. Das ist ein echtes Foto.
Es sieht so ein bisschen künstlich aus, weil du natürlich da künstlich beleuchtet hast.
Genau.
Ne?
Das Licht hat das gemacht.
Ja,
das
genau.
Licht. Und also das war wiederum wichtig, weil mir dieses Blau der Blauen Stunde so wichtig war. Und damit das zur Geltung kommt, musste aber auch mein Gesicht, es wäre sonst zu dunkel gewesen, entsprechend beleuchtet werden. Also ich mache mir immer sehr, sehr viele Gedanken, auch beim Artwork, also beim Aussehen eines Albums. Das sind für mich immer so Gesamtkunstwerke.
Ja. Ja, aber trotzdem sehr schön. Was
Danke.
Mir jetzt aufgefallen ist, hier in dem Schriftzug Björn Häuser, in dem Ö, ist ein Stern. Was besagt der?
Ich bin sehr inspiriert und vielleicht ist es auch so eine Art Vorbild von Bab, Wolfgang Niedecken in erster Linie. Und wer sich ein bisschen mit den Bab-Artworks auskennt, der wird den Stern auch hin und wieder entdecken. Vor allen Dingen aber das Album 1996 Amerika von Bab, als das rausgekommen ist. Das beginnt mit dem Song Nix wie bisher und ich stand in so einem großen Plattenladen in Köln und die Platte, früher konnte man dann noch in die CDs reinhören im Plattenladen, kennen die Leute heutzutage gar nicht mehr so, zumindest die Jüngeren. Und dann habe ich die CD da eingelegt und Kopfhörer angezogen und das war einer der magischsten Momente meines Lebens, weil der Wolfgang anfing zu singen, die Toreinfahrt vom Schuss, da sind die ersten Zeilen. Und ich habe gedacht, genau das will ich auch machen. Das ist mein Leben.
Und das ist ja auch eine Hommage ans Kölsche, ne?
Definitiv. Und auf dieser CD, auf diesem Amerika-Album, was für mich so ein Kometeneinschlag war damals, ist auch ein fetter Stern drauf.
Ja.
Und deswegen ist es spannend, dass ihr es auffällt. Endlich kann ich die Geschichte dazu mehr erzählen. Und deswegen haben wir den Stern da auch nochmal verewigt.
Ja, sehr schön. Ja, wenn man ansonsten hat man den Eindruck, wichtige Stationen, also du bist sozusagen am Eingang ins Rheinenergiestadion und hier bei den Kranhäusern. Ne?
Das sind die Kranhäuser am Rheinauhafen, das zeugt daher, wir haben eine Fotoausstellung auch unter dem Namen Stadtmusikant gemacht, in einem Kölner Hotel und dazu bin ich mit meinem Haus- und Hoffotografen Dirk Lörper durch Köln gezogen in der Pandemiezeit, weil sowohl Fotografen ja nicht viel zu tun hatten und Musiker erst recht nicht und wir haben die Zeit genutzt und haben da in vielen, vielen langen Spaziergängen Stationen meines Lebens abgelaufen oder Stationen oder Orte, die mir etwas bedeuten. Der Rhein spielte schon immer eine große Rolle bei mir und deswegen sind da auch Fotos zum Beispiel im Rheinauhafen entstanden, aber auch noch viele andere, die man dann im Booklet bewundern kann.
Also es sind 12 Songs geworden, nicht 11, wie man vielleicht so, aber okay. Das 12. ist Leven Hens 2022. Das geht wahrscheinlich an Hans Süper.
Ganz genau.
Ich habe mal reingehört. Welche Bedeutung hat der für dich?
Hans Süper, wir hatten eine recht enge Freundschaft. Er war in meiner ersten Arena-Show 2016 mein Gast und hat da einen Auftritt hingelegt, der wirklich noch sehr lang nachhalte. Denn es waren, wie gesagt, 12.000 Menschen da, aber man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Der Hans hat die Menschen so dermaßen begeistert. Und darüber ist dann so eine Freundschaft entstanden, sodass ich ihm kurz danach ein Lied geschrieben habe zum Geburtstag, Leven Hens. Und das ist auch damals schon rausgekommen und er hat sich unheimlich darüber gefreut, als er sich ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen hat, habe ich das Lied auch nochmal als Überraschungsgast für ihn gesungen. Die OB hat mich darum gebeten und Hans hatte wieder feuchte Augen und es war total herzig. Wir haben oft telefoniert, wir haben viele, viele Auftritte auch gemeinsam gemacht. Da gab es tolle Momente. Naja, und dann ist er leider vor 2 Jahren im Dezember gestorben. Das hat mich sehr aufgewühlt. Da kam ich auch gerade von einem Auftritt im Stadion, damals beim Wintergame, und wurde krass abgefeiert. Also da waren gerade noch 30.000 Leute, die dazu jubeln. Und im nächsten Moment kriegst du dann die traurige Nachricht, dass Hans gestorben ist. Und das macht was mit einem. Das hat mich sehr aufgewühlt. Ich konnte in der Nacht alles, aber an Schlaf war nicht zu denken. Und deswegen habe ich mich dann ins Studio verzogen, habe mir ganz klassisch Kerzen angezündet und den Text seines Liedes ein bisschen angepasst an die neue Situation, nämlich, dass er nicht mehr lebt. Das Lied habe ich dann bei mir im Studio unterm Dach genau einmal gesungen. Sowas kann man nicht zweimal singen. Mhm. Und das ist der Track, den man jetzt auf dem Album hört. Ist also, wenn man genau hinhört, hört man auch, dass es eine total verschlafene Stimme ist und eine ganz besondere Melancholie. Die Stimmung wurde da, glaube ich, ganz gut eingefangen. Und das ist der Track, den man jetzt auf dem Album hört. Das habe ich genau einmal gespielt. Mhm. Und die Resonanz war damals so groß, überhaupt natürlich auf Hans Tod, ist ja klar, es war eine lebende, oder dann ja nicht mehr lebende Legende, aber eine Ikone auch der Stadt. Und dann wurde es auch im Radio gespielt und mich haben so viele Leute gefragt, ob ich das nicht rausbringe. Ich habe mich da lange gegen gewehrt, weil ich nicht den Anschein erwecken wollte, mit dem Tod eines Freundes ein kommerzielles Produkt zu verbinden. Aber hier ist es quasi als gefühlter Bonustrack drauf, weil halt viele danach gefragt haben und weil es auch echt schön ist, im Moment auf Tour jeden Abend, wenn wir den Song singen, an diesen besonderen Menschen zu denken und ihn nicht zu vergessen.
Mhm. Welches Lied ist dir da ansonsten am wichtigsten?
Ach, man kann sich das so vorstellen. Jeder Song ist ein Teil meiner Seele. Die kommen alle ganz tief aus mir raus. Es ist ein Album, wo es absolut keinen Lückenfüller gibt. Manchmal hat man das ja so. Da denkt man, boah, jetzt habe ich hier 7 tolle Titel, aber es fehlt noch was. Was kann man denn da noch nehmen? Was liegt da noch in der Schublade? Sowas gibt es bei diesem Album definitiv nicht. Ich habe aus einem Pool von, sagen wir mal, 30, 40 Songs 12 Lieblingslieder ausgesucht und die sind jetzt auf dem Album gelandet. Also zu jedem Song könnte ich dir eine halbe Stunde was erzählen, was zeigt, dass sie mir alle unheimlich wichtig sind und da kann ich gar nichts hervorheben.
Und die sind im Grunde genommen bis auf dieses Zwei-Köpfe-ähnliche Danke, ist alles Text und Musik von dir.
Genau, ja, genau. Zwei Köpfe, ein Gedanke ist ein Song, den ich mit meinem Kumpel Martin Buß zusammen geschrieben und auch zusammen gesungen habe. Ist ein Duett auf dem Album. Übrigens das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich mit einem Mann ein Duett aufgenommen habe. Ja. Es geht um Freundschaft und um die gemeinsame Leidenschaft des Liedermachens. Aber alle anderen 11 Songs stammen komplett alleine aus meiner Feder.
Und machst du auch das Arrangement dann? Oder?
Ich habe das große Glück, immer ein tolles Team um mich rum zu haben. In dem Fall ist es so, dass der Ralf Hahn der maßgebliche Produzent des Albums ist. Und mit dem gemeinsam erarbeiten wir dann quasi im Studio die Arrangements. Ich habe immer ziemlich genaue Vorstellungen, aber bin jetzt nicht der Profi-Produzent. Ich kann das nicht so gut. Deswegen gebe ich das gerne dann professionelle Hände und bewundere immer wieder, wie der Mann es schafft oder auch die anderen beteiligten Produzenten. Das, was in meinem Kopf so rumschwirrt an Gedanken und an Visionen, plötzlich greifbar zu machen, in Musik zum Anfassen. Das ist, für mich ist das irgendwie immer eine Form von Magie. Und das ist,
also ihr seid, ich bewundere das. Ihr seid dann quasi im Gespräch und du sagst schon, wie du dir es vorstellst, so klanglich.
Genau. Also, das Spannende bei meinen Songs ist, dass man auch immer so ganz gut die Phasen hört, in denen ich gerade stecke. Es gibt einen Song da drauf, der heißt Die geilste Jahre. Da erzähle ich so in 3 Minuten mal kurz mein Leben. Und das habe ich geschrieben in einer Phase, wo ich 2 Bruce Springsteen-Shows gesehen habe. Ich bin ein großer Springsteen-Fan und habe den zum ersten Mal live gesehen und war noch nie so geflasht in meinem Leben von einem Konzert wie das erste von Springsteen, was ich in Amsterdam dann gesehen habe. Und Und in dieser Zeit ungefähr habe ich mich um die ganze Jahre um den Song gekümmert, den geschrieben und klar gemacht fürs Studio. Und das hört man halt total krass, ja. Denn es haben schon einige Leute gesagt, oh, das war aber eine kleine Springsteen-Phase. Ist für mich die größte Ehre, dass man das hört. Und so gibt's immer wieder irgendwelche Phasen. Oder es gibt diesen Colonius-Song, den habe ich im Sommer geschrieben. Da habe ich gedacht, so ein schöner Reggae, der auch gut zum Wetter passt. Und dann hat der Ralf das auch direkt so aufgefasst, wie ich mir das so vorgestellt habe. Also ich finde das immer total bewundernswert. Ja. Und deswegen ist es ein Gemeinschaftsprodukt.
Hast du Springsteen jetzt letztes Jahr gesehen?
Mhm. Zweimal, ja, in Amsterdam und in Düsseldorf. Ja. Und ich bin absolut begeistert, welche Energie der hat. Also die Songs sind natürlich der absolute Hammer. Welche Geschichte dieser Mann hat, und aber welche Energie auch mit über 70 Jahren, ja, auf der Bühne hat. Ja. Und wie unfassbar eingespielt diese Band, ja, ist. Sie haben 100 Songs für die Tour eingeprobt, wovon sie, glaube ich, knapp 30 spielen an so einem Abend. Aber alle 100 sind abrufbereit, in jeder Sekunde. Ja. Das ist absolut
also ich habe ihn in Hockenheim gesehen.
Auch schön, ja.
Und ja, also diese Energie, also ich meine, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Genau, aber man merkt es nicht.
Es ist unfassbar, wie der da, ja, brüllt und rotzt und, ja, unfassbar, von links nach rechts.
Ja, unfassbar.
Jetzt stellst du die neue Platte unter anderem vor hier im Bonner Raum. Im Pantheon bist, yes, du am 23.
Ne? 23. April, Pantheon Theater. Und da freue ich mich unheimlich drauf, weil ich bisher nie die Gelegenheit hatte, mal länger da auf der Bühne zu stehen. Ich war in verschiedenen Kontexten schon mal da für so kurze Auftritte, 2-3 Songs. Und jetzt ein komplettes Stadtmusikantkonzert da zu spielen, ist für mich eine riesige Ehre. Ich liebe es, in Bonn zu spielen. Ich habe ja schon viele Locations hier bespielt, bin zum Beispiel auch Stammgast immer im Dezember in der Bonner Harmonie, was ja auch eine wunderbare Location ist. Und jetzt im Pantheon Theater wird es bestimmt auch ein toller Abend, weil die Tour insgesamt einfach super verläuft bis jetzt und es für mich eine riesige Ehre ist, dass die Leute nicht nur kommen, um die ganzen klassischen kölschen Lieder zu singen, was man ja sonst eigentlich eher mit mir verbindet, sondern auch die Lieder mit mir zu singen, die jetzt auf dem neuen Album drauf sind. Es gab eine Premiere in der Volksbühne in Köln, die ausverkauft war. Ich konnte gar nicht glauben, dass das der Fall ist und habe da wirklich alle 12 Songs des neuen Albums gespielt. Das ist ja auch eine Herausforderung fürs Publikum, ne? Irgendwo hinzugehen, wo man gar nicht weiß, was einen erwartet. Und es war einer der schönsten Abende seit langem für mich und das macht halt tierisch Bock. Und ich glaube, hier in Bonn wird das mindestens genauso schön. Ich freue mich mächtig auf den Abend in dieser schönen Atmosphäre des Theaters. Das wird, glaube ich, ganz toll.
Was verbindet dich mit Bonn oder blickst du auf Bonn?
Also ich bin ja seit einem Vierteljahrhundert ungefähr ganz gut unterwegs im Rheinland. Aus Köln dann ganz schnell auch irgendwie nach Bonn übergeschwappt und mache immer wieder die Erfahrung, bei manchen Formaten kommen die Bonner lieber nach Köln, um es vielleicht ein bisschen authentischer zu greifen. Aber in den letzten 10 Jahren oder so hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also ich kann mich erinnern an eine Konzertreihe in einem kleinen Brauhaus in der Bonner Altstadt, wo ich einmal im Monat gespielt habe. Und das war richtig schön. Also es hat Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern an einen tollen Abend im Telekom-Dom. Da haben wir Bonn singt gemacht als Pendant zur Kölner Arena-Show Kölle singt. Das war auch ein toller Abend, weil wir da auch ein bisschen andere Songs, ein bisschen Bonn-lastiger gemacht haben. Da gibt's ja tolle Songs, wie die Villa Villa Walzer ja aus Poppelsdorf und verschiedene andere Sachen auch. Es gibt tolle Künstler auch hier aus dem Umkreis. Und deswegen bin ich immer gerne in Bonn zu Gast. Und wie gesagt, in der Harmonie spiele ich ja auch schon seit Jahren. Das sind auch immer zauberhafte Abende. Und mit dem Pantheon gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter.
Ja. Und du bist aber auch Karneval viel unterwegs, oder?
Ich bin im Karneval viel unterwegs. Da übrigens auch viel hier in Bonn. Ja. Wenn ich so an Beuel denke, die Beueler Stadtsoldaten zum Beispiel. Genau. Und ganz, ganz viele andere. Es gibt ja auch Lass mal singe in Bonn, Bönsches Mitsingen. Da war ich übrigens einer der ersten Kölner Acts, die hier mitgemacht haben, damals, als der Verein sich hier gegründet hat, mit der Hilfe des Kölner Originalvereins Lass mal singe, war ich von Anfang an mit im Boot und da gab es auch schöne kleine Kneipen in der Bonner Altstadt, wo ich mich an coole Konzerte erinnere. Das war damals ja für alle irgendwie neu und es hat immer funktioniert. Das heißt, es gab immer schon einen Bonn-Bezug, auch vor allen Dingen halt auch im Karneval.
Aber es gibt ja viele Bands, die im Karneval richtig Gas geben und dann brauchen die erstmal Pause. Aber du knüpfst direkt an, es geht direkt weiter.
Ja, ich liebe einfach unfassbar, dass ich das machen darf. Ich lebe ja quasi meinen Traum. Das ist eine riesige Ehre und deswegen habe ich gar keinen Bock, da aufzuhören und mich erstmal 8 Wochen in die Sonne zu legen. Es sei jedem gegönnt, aber ich habe immer so ein Feuer in mir. Ich habe immer, der Motor läuft immer weiter und es ist ja auch was anderes. Ich habe ja jetzt das Jahr begonnen mit der Karnevalssession, die kurz, aber heftig war. Habe da wirklich sehr viel gespielt. Und ich glaube, 3 Wochen später ist schon das Stadtmusikantenalbum erschienen. Und es gab da gar nicht so einen wirklichen Urlaub wie sonst. Aber ich wollte auch unbedingt, dass das Album rauskommt. Ich wollte unbedingt auf Tour gehen. Und es ist ja auch was ganz anderes, wenn man 4 oder 5 Mal am Tag 20 Minuten auf einer Sitzung spielt und mehr im Bus ist als irgendwie zu Hause oder auf der Bühne. Oder wenn man 2-Stunden-Shows, wie zum Beispiel jetzt am 23. April im Theater hier spielt. Das sind ja 2 Paar Schuhe und ich liebe halt beides. Mhm. Und deswegen ist das jetzt eine schöne Zeit.
Sehr schön. Also ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass du ja einerseits wirklich der Repräsentant bist von Mitsingkonzerten, wo du bekannte Lieder singst. Und jetzt hast du deine eigenen Songs. Wie, in welchem Verhältnis stehen die? Also, weil, also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand eine Karte kauft für Björn Häuser, dann hat er eine bestimmte Erwartung.
Genau.
So. Und wie mischst du das oder wie gehst du damit um?
Es ist seit langem so, dass da 2 Herzen in meiner Brust schlagen. Ich liebe die Mitsingkonzerte, ich liebe aber auch die Abende, wo ich meine Songs spiele oder wo ich Alben mache. Das ist ja jetzt auch schon das immerhin 11. Studioalbum. Also eine ganze Menge habe ich gemacht und in den letzten Jahren klappt es immer besser und das ist auch irgendwie so ein Langzeitziel, was ich habe, das zu kombinieren. Also die Mitsingkonzerte zusammen mit meinen Songs, die man ja im Übrigen auch wunderbar mitsingen kann, kennen halt nur noch nicht so viele. Und aktuell auf der Tour kann man sich das wunderbar so vorstellen, dass 60% meiner Songs auf der Setlist stehen und 40% Hits. Also ganz ohne Hits von großen Kölner Liedermachern geht's gar nicht, will ich aber auch gar nicht. Und es funktioniert jetzt seit 2018, 19 wirklich sehr gut, dass diese Kleinkunstabende, würde ich es mal nennen, was ich hier im Theater auch zum Beispiel mache, dass die mit mehr als der Hälfte meiner Songs und ein paar Hits obendrauf wunderbar funktionieren, wunderbar vom Publikum angenommen werden. Und das ist auch das, wo ich mich sehe. Das ist das, was ich machen will. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass bei den großen Freitagskonzerten jede Woche im Brauhaus, dass da meine Songs hinten anstehen. Die haben da aber auch nichts verloren. Da wollen die Leute feiern. Da geht's ja auch erst um 22:30 los. Die stehen da mit einem Bier. Da müssen die alten Hits her. Und das ist ja auch das, wofür ich dann ins Brauhaus gehe. Und du hast recht. Ab und zu merkt man, dass es eine Erwartungshaltung gibt, die ich vielleicht nicht erfüllen kann, wenn sich jemand eine Karte fürs Theater kauft. Dann wollen die da hinkommen und auch irgendwie wundern sich erstmal, dass es bestuhlt ist und dass da nicht überall 10-Liter-Fässchen stehen, wo man sich bedienen kann. Das ist auch völlig okay. Es tut mir dann manchmal auch leid. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass man das differenzieren kann. Also, ne, dass man weiß, wenn man ins Brauhaus geht, dann kriegt man die Big Hits. So ist das auch auf meiner Homepage immer angekündigt. Mhm. Und man sieht da, welches Programm ich wo spiele. Und wenn ich aber ins Theater gehe oder in eine Stadthalle oder so, da ist es bestuhlt. Und da geht's dann auch, da gibt's ja auch viel ausführlichere Ansagen. Ich erzähle was zu den Songs. Gibt auch immer viel zu lachen. Und da lässt man sich dann halt drauf ein, wenn man so eine Stadtmusikant Abend zum Beispiel hier im Pantheon-Theater besucht.
Ja, okay. Aber in der Regel ist das schon irgendwie erkenntlich, mit welchem Programm die Leute da zu rechnen haben.
Ich denke schon. Also es ist halt, wir leben ja im digitalen Zeitalter, wo man vielleicht auch vorher guckt, wo man so hingeht. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt Björn Häuser hört und sagt, man geht zu Björn Häuser singen, da hat man vielleicht eher so das Big-Hits-Klassiker-Programm vor Augen. Aber auch mit so einer Aufzeichnung wie jetzt hier arbeiten wir ja dran, dass sich immer mehr rumspricht, dass es auch die andere Seite des Björn Häuser gibt. Und ich bin im Moment mit der Entwicklung echt super zufrieden.
Also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, aber ich habe den Eindruck, das betrifft auch viele, dass man schon mehr bereit ist, auch neue Dinge zu hören. Mhm. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich mache das irgendwie gefühlsmäßig an Corona fest oder so. Mhm. Also die großen Hits sind das eine, aber die hört man natürlich auch Immer. An verschiedenen Stellen.
Immer und überall.
So, ja. Und da, also ich bin dann auch echt mal dankbar, auch mal zu einem Künstler zu gehen, wo ich also überhaupt gar nicht weiß so richtig, was er macht, sondern dann mal sich überraschen zu lassen oder dann mal was zu hören, was neu ist. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine klasse Entwicklung. Das empfinde ich auch so und bin da auch bei dir. Das ist seit Corona sicherlich noch mal ein bisschen verstärkt. Zum einen, in der Corona-Zeit habe ich ja zum Beispiel auch viele Online-Konzerte gemacht, wo ich nur meine Songs allein schon aus rechtlichen Gründen gespielt habe. Und dann wirklich viele Fans gewonnen haben. Das wäre ohne Corona wahrscheinlich auch nicht passiert. Das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, auch die Form des Musikkonsums in dieser Zeit. Spotify macht ja beispielsweise oder auch jede andere Streaming-Plattform macht ja die Tür auf für alles, was du willst. Du kannst alles hören. Du musst nicht mehr die Platten hören, die du im Regal stehen hast, weil du dir vielleicht auch gerade keine neue oder so kaufen willst, sondern du kannst alles hören. Es ist ja der unendliche Musikmarkt, jetzt nicht nur auf Mundart bezogen, ist ja offen und ich ertappe mich selbst auch immer dabei, dass ich mich da, dass mir die Algorithmen dieser Streaming-Plattformen tatsächlich Songs oder Künstler vorschlagen, wo ich noch nie was von gehört habe, die mich aber total abholen und wo ich mir dann auch noch eine Platte von kaufe, eben weil ich so geflasht bin. Und das finde ich eigentlich eine super spannende Entwicklung. Und das führt vielleicht dann auch ein bisschen dazu, dass die Leute insgesamt ein bisschen offener sind.
Ja, insgesamt wird ja viel kritisch auch über Spotify gesprochen, was jetzt so die Tantiemenvergabe angeht und so weiter. Ne? Das ist klar, aber an der Stelle stimmt das ja tatsächlich, dass man auch die Chance hat, Künstler zu entdecken, die dem eigenen Geschmack offensichtlich laut dem Algorithmus dann nahe sind. Ne?
Ja, manchmal passt es überhaupt gar nicht, aber die Algorithmen haben sich, glaube ich, echt jetzt auch nochmal deutlich verbessert. Also das jetzt in den letzten Tagen noch häufig erlebt irgendwie, weil ich immer mal wieder neuen Einfluss suche und unheimlich viel Musik auch höre. Und das funktioniert bei mir neuerdings sehr gut. Aber was natürlich völlig klar ist jetzt aus Künstlersicht, ist Spotify eine absolute Katastrophe. Wenn man überlegt, was es kostet, ins Studio zu gehen, Alben zu machen, wie viel Geld das ist und wie viel dann im Umkehrschluss rauskommt bei Spotify, da kann man eigentlich in der Regel noch nicht mal ein Eis von essen gehen, wenn man jetzt nicht Robbie Williams oder so ist. Der kann sehr viel Eis davon essen gehen, weil es einfach auch sehr ungerecht verteilt wird. Und das ist halt ein großer Nachteil bei Spotify. Deswegen nehme ich das immer so bildlich als kleine Spielwiese. Und wenn mir dann aber was richtig gut gefällt, allein schon aus Respekt vorm Künstler, so tick ich halt, das ist ja auch ein bisschen naiv oder verrückt, aber aus Respekt vorm Künstler kaufe ich mir dann die Platte, die ich richtig gut finde. Und das dann meistens auch noch als Vinyl, weil ich Schallplattenliebhaber bin. Und dann ist es schon wieder so ein bisschen fair, weil dann Spotify auch was gebracht hat. Ich hätte sie mir ja nicht gekauft, wenn ich sie nicht gekannt hätte.
Man braucht dann nicht im Plattenladen sich die auflegen zu lassen, reinzuhören.
Genau.
Ne? Okay.
Genau.
Ja, also ich sage erstmal, wir sind noch nicht ganz fertig, aber erstmal alles Gute für die Konzerte und für die Platte.
Danke.
Wir haben jetzt viel über die Platte und die Musik gesprochen. Ich würde jetzt gerne nochmal für unseren Podcast auch eben über das Rheinische sprechen.
Sehr gerne.
Das heißt, du hattest ja erzählt, du bist, also das war deine erste Sprache, Kölsch, oder?
Ich bin aufgewachsen in einem Mehrfamilienhaus, wo meine Eltern natürlich mit mir gelebt haben, aber auch meine Großeltern und auch mein Onkel. Und die haben alle nur kölschisch wart. Das war bei meinem Vater bis zu seinem Lebensende war das nicht immer so einfach mit dem Hochdeutschen. Der war selbstständiger Architekt und man merkte immer, wenn es ernst wurde, dann ging es mal so ins Hochdeutsche oder wenn irgendwas Offizielles kam. Aber so richtig Hochdeutsch war das aber auch nie. Und das hat total auf mich abgefärbt. Als ich in die Grundschule kam, musste ich Deutsch lernen und das hat sich dann gezeigt bei so Diktaten beispielsweise. Da hatte ich unheimliche Schwierigkeiten, weil es in meinem Wortschatz Worte wie das und was gab es nicht. Dat und wat. Und das war immer so. Und das war bis zur vierten Klasse so. Deswegen war ich auch nicht besonders gut in der Schule, weil das echt schwer war, mir aus mir rauszuholen, diese rheinische Sprechweise, was ja auch klar ist. Damals gab es, glaube ich, noch nicht sowas wie OGS, dass man den ganzen Tag in der Schule war. Da ging es mittags nach der Schule nach Hause und dann war man direkt wieder im Kölsch-Kosmos. Mhm. Man hatte also nur meinetwegen 5 Schulstunden oder so, in denen man da irgendwie Hochdeutsch sprechen musste oder konnte. Und heute bin ich sehr glücklich darüber, aber damals hat das Leben schon ein bisschen schwer gemacht, zumal Kölsch da auch ein bisschen verpönt war. Wenn in Bayern irgendwelche Kinder auch heute noch bayerisch sprechen oder im Frankenland oder so, dann ist das total normal. Also da sagt ja kein Mensch irgendwas. Wenn du aber jetzt irgendwie, wenn man sich vorstellt, so ein 7-8-Jähriger, mein Sohn zum Beispiel, der ist 7 Jahre alt, der kann übrigens auch perfekt Kölsch, aber der würde auf der Straße Kölsch sprechen, der wird ja total schräg angeguckt, ja, wahrscheinlich auch noch ausgelacht oder gemobbt deswegen. Das ist einfach nicht salonfähig und deswegen ist die Entwicklung generell jetzt durch die ganzen neuen kölschen Bands eine ziemlich gute, weil die wieder dafür sorgen, dass auch junge Leute sich mit Kölsch identifizieren. Es sind natürlich, sind wir meilenweit davon weg, wieder Native Speaker zu entwickeln, falls das überhaupt jemals passiert. Da bin ich eher skeptisch, aber immerhin wird die Sprache jetzt auch in ja bei jüngeren Menschen irgendwie wieder ganz anders angenommen. Das ist Gold wert.
Das ist interessant, was du da gesagt hast, wenn dein Sohn auf der Straße so sprechen würde, würde er komisch angeguckt. Weil es gab mal in Köln einen, der das Experiment gemacht hat, der gesagt hat, ich spreche jetzt ein Jahr lang nur Kölsch. Cool. Und der hat dann den Versuch schnell abgebrochen, weil die Leute ihm negativ begegnet sind, aggressiv. Mhm. Warum? Da muss man ja erstmal drauf kommen, weil ja der Dialekt hat einen schlechten Ruf, ist einfach, ist primitiv und so. Und normalerweise spricht man nur Dialekt mit Leuten, von denen man weiß, dass die auch Dialekt sprechen. Das heißt, wenn ich dich im Dialekt anspreche, dann unterstelle ich, dass du quasi nichts anderes kannst. Mhm. Ja? Und dann fühlen die sich irgendwie beleidigt.
Genau.
So, und deswegen, der hat das schnell abgebrochen, obwohl er eigentlich gewillt war, das ein ganzes Jahr zu machen. Jetzt sagt man ja, sagen wir mal so um 1960 rum, fing das an, dass das von der Alltagssprache eher, dass man dann gesagt hat, nee, das ist primitiv, versuch Hochdeutsch zu sprechen. Oder dass man den Kindern gesagt hat, sprech ordentlich sprech heute schön oder irgendwie so, ne, wenn wir in die Stadt fahren. Und du bist ja aber später geboren. Also wie kommt das, dass du dann trotzdem so sozialisiert worden bist?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, es liegt einfach bei mir daran, dass der Familienkontext halt wirklich urkölsch war. Dazu muss man sagen, ich komme aus Köln-Ehrenfeld, das war damals, das ist heute ja so ein hipper Stadtteil, damals war das so ein Arbeiterstadtteil und wahrscheinlich insgesamt nicht unfassbar hohes Bildungsniveau und auch wahrscheinlich Menschen, die nicht unfassbar viel Geld zur Verfügung hatten. Und ich glaube, das spielt beim Dialekt auch was, spielt auch eine Rolle, ohne das zu bewerten. Ne? Aber bei den vornehmen Leuten wurde schon eher so richtig rheinisch gesprochen. Aber bei der Kölsch auf der Straße, ne, da ging es dann rustikal her. Und ich glaube, dass das irgendwie da mit reinspielt. Es ist Kölsch, das Kölsch, was ich spreche, das ist ja auch eine Sprache von der Straße. Deswegen finde ich es auch so schwierig, wenn man versucht, das festzuhalten mit irgendwelchen Rechtschreibregeln. Also da drehen sich mir die Fußnägel manchmal hoch. Das geht nicht. Das ist eine lebendige Sprache. Die lebt davon, dass sie gesprochen wird. Und das dann halt in diesen sozialen Schichten, wo ich so herkomme, wo auch meine Eltern herkommen. Mein Großvater war zum Beispiel Seemann und hat dann hinterher eine Kneipe aufgemacht, so eine klassische kölsche Kneipe. Das färbt natürlich dann auf meinen Vater ab und das wiederum auf mich. Und ich glaube, dass das daher rührt, dass ich dann so kölsch aufgewachsen bin. Man hatte irgendwie, auch das ist nicht böse gemeint oder wertend gemeint, aber es gab keine riesigen Blicke über den Tellerrand. Wir waren in Ehrefeld und dann wurde Jod. Vielleicht mal sonntags in Königsforst, aber das war schon ein Ausflug. Das war schon dann ein Happening, wie man heutzutage sagt. Und so bin ich groß geworden. Heute bin ich ganz anders, habe sehr viel von der Welt gesehen, was meine Eltern aber bis zu ihrem Tod nie geschafft haben, weil es die aber auch nicht so wirklich interessiert hat. Und das ist auch, also ich finde mal, jeder soll glücklich sein. Das ist glücklich glücklich und zufrieden sein ist das Wichtigste. Man muss gar nicht so viel erleben. Und so kam ich aus diesem kleinen Kölsch-Kosmos zu Hause nie raus. Und als ich dann meine erste langjährige Beziehung hatte, da habe ich dann auch erstmal gesehen, dass es auch chinesisches Essen gibt und so. Das fing auch so mit 15, 16 an, okay, als es mit der Musik dann auch losging. Und das ist halt verrückt, aber so wurde ich sozialisiert. Ja.
Warum meinst du denn, sollte man das erhalten?
Ich finde, für die Kultur, aber auch ja, für die DNA des Kölners oder vielleicht auch des Rheinländers, ist ja die Frage, wie groß man das fassen will, ist die Sprache ein ganz wichtiger Faktor. Denn was macht uns Menschen denn besonders? Es ist die Art, wie wir leben, es ist die Art, wie wir sprechen, es ist die Art, wie wir Kultur erleben oder auch Kultur schaffen, je nachdem. Und alleine deshalb finde ich es total wichtig, Sachen wie du machst, dich mit der Sprache zu beschäftigen. Denn es ist ja so, viele Leute, die sich ja auskennen, sterben auch so langsam aus, weil das einfach auch kein frisches, neues, junges Thema ist. Aber ich finde es unheimlich wichtig, das zu erhalten, weil das ist, was uns individuell macht, was ja auch jeden Menschen irgendwie besonders macht, egal wo man herkommt. Jeder hat seine Biografie. Aber bei mir zum Beispiel ist da die Sprache ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nicht nur, weil ich kölsche Lieder singe, sondern weil es das ist, wie ich fühle und worüber ich mich identifiziere.
Kann denn Kölsch oder Rheinisch was, was Hochdeutsch nicht kann?
Ich finde, dass Kölsch so wunderbar auch für kreative Dinge, also zum Beispiel für Songschreiben, so eine wunderbare Sprache ist, weil man Dinge sagen kann in so einer lautmalerischen Art und Weise, wie es auf Deutsch nicht gelingt. Es gibt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel das Wort Geizhals nimmt. Geizhals klingt ja so, da weiß man direkt, das ist ein Schimpfwort, das ist was Negatives mit dem Z und dem Geiz und das ist ja scharf, das Wort. Und Das klingt von Natur aus schon mal böse. Wenn du das auf Kölsch sagst, Knieskorb zum Beispiel, ne, ist ja, wenn man kniestisch ist, ist man geizig. Da würde man ja fast schon sagen, ach wie süß, oh, das ist ein Knieskorb. Nee, das ist überhaupt nicht süß, das ist auch ein Geizhals. Das meint genau das Gleiche, es klingt aber viel schöner. Sowas finde ich spannend an der Sprache.
Man kann Leute besser beleidigen, ja, ohne gleich strafrechtlich belangt zu werden.
Ganz genau. Also und also es müssen ja nicht nur die Schimpfworte sein. Es gibt ja auch viele andere Phänomene, die die Sprache auch echt witzig machen. Es gibt ja zum Beispiel drei Varianten, das G auszusprechen im Kölschen. Es gibt dieses berühmte Wort Flugzeugsträger. Kommt dreimal ein G vor und es wird dreimal komplett unterschiedlich ausgesprochen. Ich finde, mit der Sprache kann man einfach ganz viel machen. Oder es gibt wunderbare Künstler, die Bilder malen mit der kölschen Sprache, das würde auf Hochdeutsch nie funktionieren. Nur ein Beispiel von Gerd Köster, den ich sehr verehre, der beginnt einen Song mit "Der Speck zänkt die Eier in der Teflonpanne". Einen Song so aufzumachen, du weißt, wie das riecht, du weißt, wie der Speck und das Ei, wie das knistert, wenn die Butter heiß wird. Das schafft diese kölsche lautmalerische Sprache. Wolfgang Niedecken auch hat wunderbare Texte geschrieben, wo man das immer wieder aufs Neue erfährt, wie schön diese Sprache zum Texten ist. Und deswegen macht es das für mich so besonders. Und deswegen muss man die Sprache erhalten, in meinen Augen.
Mhm. Ja, du hast den Flugzeugsträger genannt. Ich meine, 3G wissen wir jetzt seit Corona, was das bedeutet. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob es nicht noch mehr gibt. Und ich bin dazu darauf gekommen, ich habe mal so ein Wort konstruiert, das liegt jetzt nicht total nah, aber, aber es gibt es. Oder könnte man, wenn man jetzt sagen würde, der Dom ist Weltkulturerbe und die Bundesregierung möchte den schützen. Und die würde dreimal am Tag ein Flugzeugsträger den Rhein raufschicken, damit der guckt, ob der Dom noch steht. Dann würden die Kölner wahrscheinlich nach kurzer Zeit sagen, das sind Flugzeugsträger Tareszige. Und dann hast du nämlich noch Tares und Zige, da hast du dann doch auch nochmal wieder das G. Ne? Dann bist du schon also bei 5G.
Ja, genau. Also 5G. Ja, das ist verrückt. Das ist verrückt. Und, aber das macht es halt auch immer so ein bisschen flexibel. Ne? Also man kann sich da ja durchaus dann auch mal der künstlerischen Freiheit bedienen, wenn man jetzt kreativ wird. Es macht es aber gleichzeitig natürlich auch für Leute, die es irgendwie lernen wollen oder gerne sprechen wollen würden, unheimlich schwierig, weil es sehr, sehr viele Bugs gibt. Also es gibt sehr viele Sachen, die man auch falsch machen kann. Ne? Also das ist, glaube ich, echt schwierig, Kölsch zu lernen.
Um aber,
das zu
sprechen. Aber da also bin ich der Meinung, muss man den Leuten die Angst nehmen. Es gab ja früher so Ureinwohner, die gesagt haben, das hast du falsch gesagt, so kannst du nicht sprechen und so. Ich finde immer, jeder, der bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und das irgendwie zu aktivieren, ja, dem muss man eigentlich übers Köpfchen streichen
machen
und sagen.
Lassen.
Ne?
Machen lassen. Und es gibt, da musste ich auch sehr an mir arbeiten, das gebe ich auch gerne zu. Ich mache ja für viele Bands, also für viele der neueren Bands, Newcomer, mache ich so Kölsch-Coaching und war da früher auch wirklich immer total beinhart und wollte mich da auch manchmal einfach nicht drauf einlassen, auf irgendwelche, auf irgendwelche grammatikalischen Grauzonen, weil ich da war ich schon ein Hardliner, aber bin da inzwischen sehr von weg in den letzten Jahren, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Man muss ehren und wertschätzen, wenn Leute sich mit der Sprache beschäftigen und da was machen wollen, denn sonst hat die gar keine Chance. Und manchmal denke ich mir immer noch, so, es gibt für mich immer noch Sachen, die sind richtig falsch. So. Und da weise ich dann auch drauf hin, aber mein Gott, dann ist es halt so. Ne? Also das mit dem Deklinieren ist für viele Leute halt echt schwer. Ne?
Es ist rheinische Verlaufsform.
Ja, nee, es sind so einfache Sachen. Es ist nicht Ming-Fahrrad, sondern es ist Mi-Fahrrad, weil es das Fahrrad ist und nicht weiblich oder männlich. Solche Sachen, da könnte ich mich tierisch drüber aufregen, interessiert aber kein Mensch.
Ja, aber das ist ja was auch, was lebt und das ist ja auch von Ort zu Ort unterschiedlich.
Das kommt noch dazu.
Das ist ja, je nachdem, wenn man sich gut auskennt, weiß man ja, und wenn man jemanden hört, weiß man, wo der herkommt.
Dann, ne? Genau, ja. Das ist ja sogar innerhalb Kölns in den verschiedenen Fädeln. Man spricht auf der einen Rheinseite anders als auf der anderen. Ne? Also da gibt es auch ganz viele Beispiele zu. Das ist, weil der Dialekt halt lebt und deswegen musste ich dann da auch ein bisschen entspannter werden.
Genau. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich mal so durchgehe. Hast du ein Lieblingswort im Rheinischen oder ein kölsches Lieblingswort?
Ein kölsches Lieblingswort direkt habe ich nicht, weil ich spreche, also Kölsch ist ja meine Sprache und ich sehe das gar nicht so als Kunstform an. Ich glaube, deswegen habe ich kein Lieblingswort. Aber ich finde es immer schön, wenn Leute versuchen, Glück auszusprechen, also die J-L-Kombination. Das ist immer sehr süß, weil das vielen nicht gelingt. Und dann fällt mir auf, ich singe sehr oft über das Glück und habe das Wort sehr oft. Und da sieht man manchmal so Mundverkrampfungen, wenn die Leute versuchen, das mitzusingen. Das
wird immer süß. Ja, stimmt. Glück. Ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? Gibt es eine rheinische Redensart, die dich durchs Leben begleitet?
Das komplette kölsche Grundgesetz, wenn man das mal sich genauer betrachtet, oder wenn ich mir das genauer betrachte, ist das meine Lebensphilosophie. Das klingt total abgedroschen und manchmal kann man es auch nicht mehr hören, it could, wie it could, aber es entspricht genau dem, wie ich fühle, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Also ne, keiner von uns weiß, ob wir morgen noch hier auf der Welt sind oder welche Schicksalsschläge oder was das Schicksal für uns bereit hat. Es muss ja gar nicht schlecht sein, es können ja auch gute Dinge sein. Es weiß niemand, was kommt. Deswegen ist sowas wie it could, ist für mich Gesetz. Genauso was wie it had no my jute gange. Was wir im Leben brauchen, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen in der Gesellschaft, ist Zuversicht, Hoffnung und es hätte noch immer Jote Jange, klingt abgedroschen, ist aber genau, es geht um nichts anderes in diesem Grundgesetz. Und so kann man zu jedem Paragraphen, die unterscheiden sich ja auch, es gibt ja nicht das klassische Grundgesetz, aber so kann man da zu jedem was sagen. Und das sind alles Leitbilder, nach denen ich irgendwie lebe und die das Leben manchmal auch ein bisschen entspannter machen.
Mhm. Ist es am Rhein so schön, wie immer gesagt wird?
Ich bin gerade dabei, einen Song zu schreiben, wo es genau um dieses Thema geht. Ist das eigentlich alles so schön, jetzt speziell in Köln, weil das ja meine Heimat ist und weil ich da am meisten abhänge? Ich glaube, es wird schön gemacht durch die Menschen, die da sind, durch das Gefühl, was man oft in der Stadt findet. Dieses kölsche Lebensgefühl ist ja auch recht bekannt und ja auch sehr oft besungen. Wenn man sich aber jetzt wirklich einfach mal neutral, also wenn man die Emotionen ausschaltet und die Beziehungen, das, was man mit der Stadt oder mit der Heimat verbindet, wenn man das ausschaltet und sich das einfach mal anguckt, ist das überhaupt nicht schön, finde ich. Also an vielen Stellen ist es überhaupt nicht schön. Und an vielen Stellen frage ich mich auch, wo das hinführen soll. Und ob das Gefühl auch vom Fädel, vom Zusammensein, ob da nicht im Moment eine Menge dafür getan wird, dass es das irgendwann nicht mehr gibt.
Kannst du genauer sagen, was du damit meinst?
Es gibt verschiedene politische Entscheidungen in Köln, wo ich mich frage, Also man brüstet sich damit beispielsweise, dass man super viele Touristen hat und allen zeigen möchte, wie schön die Stadt ist. Kommt doch alle zu uns, guckt euch das mal an. Finde ich super, aber die kommen halt nicht mit dem Fahrrad. Und wenn du dann, also das ist ein ganz kleines Beispiel, und wenn du dann siehst, was alles dafür getan wird, dass es zur absoluten Höllenqual wird, mit dem Auto zum Dom zu fahren, dann passt das für mich nicht zusammen. Ich bin ökologisch sehr interessiert und bin natürlich auch sehr interessiert, meinem Sohn, meinen Enkeln irgendwann eine Welt zu hinterlassen, die eine deutlich bessere Ökobilanz hat. Das ist gar keine Frage, darum geht es gar nicht. Aber es gibt so einfach so praktische Dinge, die für mich nicht passen. Und da gehört zum Beispiel die Verkehrspolitik in ganz hohem Maße dazu. Und es gibt dann auch andere Dinge. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich, ja, das ist schon schön am Rhein, aber halt nicht mehr so schön, weil es wird halt auch viel zerstört.
Ja. Hast du ein rheinisches Lieblingsgericht?
Ein rheinisches Lieblingsgericht? Ich bin ja von Haus aus sehr großer Italien-Fan und da würden mir ganz viele Gerichte einfallen. Was so die Hausmannskost angeht, also da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich sterbe für Himmel und Erd, weil ich zum Beispiel schon bei Blutwurst raus bin. Das mag ich einfach nicht, habe noch nie gemocht. Wenn ich jetzt eins wählen müsste, würde ich sicherlich Riefkuchen nehmen, aber wer meine Biografie kennt, der weiß, ich war auch mal 40 Kilo schwerer und wenn ich dann mich wieder der kölschen Küche widmen würde, wäre ich die auch schnell wieder so schwer. Jetzt bin ich froh, dass ich relativ gesund lebe. Also Riefkuche sind ja auch sehr fettig, aber die würde ich wahrscheinlich
wählen. Also es gibt keine vegane kölsche Küche, ne?
Wahrscheinlich. Nee. Ich finde es aber schön, ich habe mal in so einer Ferienbetreuung mit 40 Kindern kölsche Küche zwei Wochen lang gekocht. Ja. Mit 40 Kindern, okay. Das war eine Herausforderung. Und da haben wir beispielsweise Himmel und Erd mit Sujuk gemacht, weil es halt viele Kinder gab, die keine Schweinefleisch essen. Und das, dieses Crossover fand ich total spannend. Das war richtig lecker. Das würde ich sofort auf eine kölsche Speisekarte nehmen. Also Himmel und Erd, ne? Dieses Gematsche mit so einem Stück Sujuk. Das ist auch so eine Rindswurst, sehr stark gewürzt. Und das war total spannend. Sowas finde ich dann wiederum cool. Aber so die klassische kölsche Küche ist ja auch immer die Frage, was dazu gehört. Da gibt es ja auch sehr viele Deutungsmöglichkeiten. Also so ein Hemmchen natürlich, aber so ein Eisbein dann auch wieder nicht. Und da fragt man sich, wo ist denn jetzt hier der große Unterschied und so. Aber also sind auch auf die Zubereitung.
Ich stelle immer nur fest, in so einem kölschen Brauhaus, meinetwegen im Frühbrauhaus, also wenn man sich da jetzt so eine Haxe bestellt oder sowas, ne, dann das kann man ja normal als Sterblicher gar nicht vertilgen alles, ne? So ein Riesenteil.
Das sind ja in der Regel, glaube ich, so, wird ja auch mit geworben, dass sie über ein Kilo wiegen. Das ist natürlich auch viel Knochen, glaube ich. Aber um ehrlich zu sein, ich habe sowas noch nie gegessen. Ich habe einmal in meinem Leben ein Hämmchen gegessen. Und zwar in einem kölschen Brauhaus in, du wirst niemals drauf kommen, in Peking.
In Peking?
Ja, da habe ich das auch nur gegessen, weil ich es essen musste, weil wir zum Hämmchenessen eingeladen waren. Da habe ich auch kölsche Songs auf der chinesischen Mauer gespielt.
Und da gab es auch richtig kölsche Küche?
Ja, ja. Und da habe ich mein einziges Hämmchen meines Lebens bisher gegessen. Und in Köln noch nie.
Ich habe mal, in Hamburg gibt es auch so ein rheinisches Lokal. Hm. Wenn du da auf die Speisekarte guckst, erkennst du nichts wieder. Also da ist nichts rheinisch. Ich weiß nicht, was die sich ausdenken. Aber ganz komisch.
Das ist halt auch, ne, wenn dir als kölsche Küche dann Nürnberger Würstchen mit Sauerkraut empfohlen werden, merkst du ja schon in der Bezeichnung der Nürnberger Würstchen, dass irgendwas, also, irgendwas geografisch durcheinander geraten ist.
Ja, also ich habe hier die Frage, die ist aber für dich quasi wahrscheinlich nicht zu beantworten, weil du ja der Repräsentant bist, der alle kölschen Lieder kennt wahrscheinlich. Was gibt's ein Lieblingslied, wenn du ein Lied mit auf eine einsame Insel nehmen würdest?
Die Frage habe ich befürchtet. Ich bin da wirklich sehr, sehr nah an der Materie und kenne viel und habe ja auch extrem viel geschrieben, auch für andere Künstler. So vor ungefähr 10 Jahren, so 2014, hatte ich auch einen richtig großen Lauf, ein paar Hits für ein paar Bands geschrieben. Und deswegen fällt mir das sehr schwer. Aber wenn es das kölsche Lied gibt, was auch zum Beispiel bei keiner meiner Shows fehlen darf, dann ist das definitiv die absolut großartige Hymne der Föß in unserem Veedel. weil das zum einen sehr viel persönliche Erinnerungen in mir weckt. Das war eines der ersten Lieder, die ich damals als kleines Kind auf der Schallplatte meiner Eltern gehört habe und konnte überhaupt nichts, wusste gar nicht, was singen die denn. Egal, was du passé, war für mich ein Wort. Egal, was du passé, jetzt weiß ich. Egal, was auch passiert, haben sie gesungen. Das war für mich aber überhaupt nicht greifbar so als 5-6-Jähriger. Und jetzt habe ich den Song mit so vielen Menschen zusammen gesungen, unter anderem auch schon mit Tommy Engel, dem ersten Sänger der Föß, aber auch mit dem Black Fürs selbst. Ich habe es mit Wolfgang Niedecken ein paar Mal in der Arena gesungen inzwischen. Und, oder was heißt ein paar Mal? Einmal in der Arena und einmal in der Volksbühne gesungen. Wollen wir mal korrekt bleiben. Ich verbinde also jetzt so viel mit diesem Lied. Ich glaube, das Lied würde ich mitnehmen. Aber wahrscheinlich würde ich ein Medley draus machen mit vielen, vielen anderen Liedern, die dann auch mit auf die Insel kommen.
Okay, verstehe. Das ist eine salomonische Antwort. Ich habe noch 11 Sätze zum Ergänzen.
Okay.
Also, Zielgerade. Das Rheinland ist für mich
Heimat.
Der Dom sollte nie
verschandelt werden.
Der Rhein beeindruckt, weil
er die Ader meiner Heimat ist, da fließt mein Leben durch. Immer wenn ich irgendwie Ruhe brauche, ich bin gerne am Wasser, wie gesagt, mein Opa war Seemann, das habe ich wahrscheinlich von dem. Und immer wenn ich wichtige Entscheidungen treffen musste, Ruhe brauchte oder irgendwie Hoffnung schöpfen muss oder möchte, weil egal was passiert im Leben, irgendwie geht's weiter, bis du tot bist, dann gehe ich an den Rhein. Ich habe da meine Bank, die ich auch schon besungen habe in einem Lied. Meine ganz persönliche Bank, wo ich auch nicht verrate, wo die ist. Aber jeder, der mich kennt oder der mich gut kennt, weiß, dass er mich da findet, wenn es mir schlecht geht.
Das Herz von der Welt, das schlägt in
Das ist gut. Ich nehme tatsächlich einen Ort. Für mich ist die Körnerstraße, der Tells von der Welt schlägt in der Körnerstraße. Ich bin da groß geworden, ist inzwischen eine Innenstraße, aber es war auch die Straße, wo ich als Kind ins kalte Wasser geschmissen wurde. So viele Erinnerungen an diesen Ort. Meine Eltern haben bis zuletzt dort gelebt. Mein ehemaliges mein Elternhaus steht noch immer da. Und da hat für mich das Leben angefangen, da hat für mich eigentlich alles angefangen. Und deswegen würde ich diesen Ort als sehr pulsierend sehen. Und man kann es doppelt deutlich auch sehen. Das ist inzwischen so eine Multikulti-Straße geworden. Es gibt so viele Nationalitäten, die da aber weitestgehend friedlich zusammenleben. So stelle ich mir die Welt vor. Es geht zusammen. Man muss nicht irgendwie gegeneinander sein. Und das kann man, glaube ich, in der Straße ganz gut beobachten, dass das funktioniert, auch über die ganzen Jahre. Mhm.
An Köln ist schön, dass
die Menschen ihre Stadt feiern, obwohl sie nüchtern betrachtet eigentlich gar nicht so schön ist.
Das heißt, die Feiernden betrachten es nicht nüchtern. Das könnte man
daraus schließen. Nein, die Kölner sind ja nicht immer betrunken. Nee, aber ich finde, das ist ein Beispiel. Der FC verliert haushoch, weil er wirklich scheiße gespielt hat. 10 Minuten später singen trotzdem 1000 Leute im Brauhaus begeistert die FC-Hymne, als wären wir gerade Meister geworden. Finde ich super.
Wenn wir mal von Köln absehen, mein Lieblingsort im Rheinland ist
von Köln abgesehen, ich bin gerne in Monheim am Rhein. Da spiele ich 2-3 Shows im Jahr und fahre immer extra ein Stündchen vorher dahin.
In der Stadthalle, oder wo?
Ja, da gibt es so eine Stadthalle, aber es gibt auch so ein paar Kneipen da. Mhm. Und ich fahre immer ein bisschen früher dahin, weil es da so eine schöne Rheinkurve, wie nennt man das, wenn der Fluss so ist, so eine Kurve, ne?
Schleife.
Ja, genau, so eine Schleife gibt, wo man wunderbar, im Sommer spiele ich da meistens, spazieren gehen kann. Danach ist man zwar tierisch zerstochen, weil da auch sehr viele Mücken sind, logischerweise direkt am Wasser, aber da habe ich schon echt schöne Stunden verbracht. Ja. Und da gibt es auch so Bäume, wo irgendwie so eine Schaukel zwischen zwei Bäumen hängt, total idyllisch, wer auch immer die da hingehängt hat. Die hängt aber schon seit Jahren da. Und dann setze ich mich da mal ein bisschen auf die Schaukel vor der Show und denke, ach, hier ist es aber schön.
Wenn ich mich für eine Rheinseite entscheiden müsste, dann?
Dann müsste ich wie immer erstmal googeln, wohne ich denn jetzt linksrheinisch oder rechtsrheinisch? Ich glaube, ich wohne linksrheinisch und die Schelsig ist, glaube ich,
rechtsrheinisch.
Ja, ist das genau so? Ja. Wenn das so ist, dann linksrheinisch.
Das heißt, das ist nicht das große Thema. Das hast du für dich noch nicht so sortiert.
Nee, das habe ich für mich nicht so wirklich sortiert. Also ich finde das auch manchmal verrückt, irgendwie so da wirklich zwischen Schelsig und der richtigen Rheinseite zu unterscheiden. Es gibt ja überall schöne Orte. Und also das ist, ich fand cool zum Beispiel, als der Rosenmontagszug in Köln im Jubiläumsjahr tatsächlich mal auf der Schelsig, also auf der anderen Rheinseite, gestartet ist, irgendwie so als Versuch, das doch irgendwie zusammenzubringen, aber wurde ja dann auch direkt wieder geändert hinterher. Aber
war schon dunkel, als er fertig war.
Ja, ja, das hat alles ein bisschen länger gedauert und war wohl auch ein bisschen windig auf der Brücke. Okay. Aber diese Rivalitäten kann man, glaube ich, mit einem Augenzwinkern auf Seite schieben.
Apropos Rivalität, an Düsseldorf beeindruckt mich,
dass sie versuchen, Karneval zu feiern, aber sich nicht zu schade sind, dafür doch die ganzen kölschen Lieder zu nehmen, weil sie einfach kein eigenes Lied oder kaum eigenes Lied gut haben. Es gibt ein paar wenige Düsseldorfer Acts. Es gibt auch einen, für den ich regelmäßig geschrieben habe, für verschiedene Karnevalsmotti. Mhm. Aber wenn da richtig gefeiert wird, sind das die kölschen Töne. Und das ist halt cool, wenn du dann in Düsseldorf auf der Bühne stehst und die alle singen, ich bin eine kölsche Jung. Haben wir da irgendwas für richtig gemacht.
Aber der Satz hat dann jetzt doch noch eine Wendung genommen. Ich dachte, der hätte nach dem ersten Halbsatz zu Ende sein können, dass sie versuchen, Karneval zu feiern.
Ach so. Nee. Das können die schon. Ja, das können die schon. Das muss man, ist halt ein bisschen, ist mehr so Fasching.
Okay. Die Römer waren für uns
ja ziemlich wichtig, weil sie sehr viel Grundlagen gebildet haben, von denen wir heute alle profitieren. Wenn man sich das Kanalsystem und so mal anschaut, mein Sohn, deswegen bin ich da so ein bisschen im Thema, hatte eine Phase, wo er tierisch auf Römer stand. Das war übrigens auch in der Corona-Zeit, ne? Da konnte er nicht in die Kita und da bin ich fast jeden Tag mit dem Fahrrad mit ihm losgefahren und wir haben uns alles angeguckt, was es an römischen Überbleibseln so gibt in Köln und das ist ja eine ganze Menge, zum Beispiel in dem Parkhaus unter dem Dom gibt es ganz tolle, spannende ja, alte Mauern und Zimmer, die man noch sehen kann. Und das ist schon krass, was die Römer für uns für einen guten Grundstein gelegt haben oder auch ne? Dann später die Stadtmauern rum. Gut, das war halt später, aber das ist schon wichtig. Und ich glaube, vielleicht haben wir auch so ein bisschen was von der italienischen Lebensfreude abbekommen.
Mhm. Da bist du nicht der Einzige, der das sagt.
Ja?
Ja.
Das, interessant.
Ja. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann?
Muss es ehrlich, hübsch und so wundervoll wie meine Frau sein.
Oh. Jetzt kann ich eigentlich die letzte Frage nicht mehr stellen.
Ich bin gespannt.
Weil das müsste eigentlich so stehen. Das muss jetzt stehen bleiben. Jeder Jack ist anders, bedeutet für mich,
dass wir niemals vergessen sollten, dass jeder Mensch was Besonderes ist, dass jeder Mensch ein Individuum ist und dass keiner besser ist als irgendjemand anders. Toleranz ist was unheimlich Wichtiges. Toleranz ist aber auch das, was den Karneval zum Beispiel ausmacht und damit aber auch ein Großteil des kölschen Gefühls. Zum Beispiel, wenn ich bei den Mitsing-Konzerten sehe, dass egal wo Leute herkommen, aus welcher Bildungsschicht, aus welchem Land, an wen oder was sie glauben, wenn ich sehe, dass sie beim dritten Lied zusammenstehen und schunkeln, sich einhaken, dann ist das für mich, ja, dann ist das für mich das Größte, weil in dem Moment sind wir alle nur Menschen, die in dem Fall dann zusammen singen wollen und ein gemeinschaftliches Erlebnis haben, obwohl jeder sein Päckchen zu tragen hat, jeder einen anderen Background hat, das ist in dem Moment egal. Und das finde ich was ganz Besonderes. Jede Jacke ist anders, aber zusammen ist es besonders schön. So könnte man es vielleicht ergänzen. Und das ist mir immer ganz wichtig und das ist auch eine große Ehre, dass ich das so oft erleben darf, dass ich ja auch gewisserweise Menschen zusammenführe. Also das macht echt Spaß.
Und das ist heute wichtiger denn je.
Definitiv, ne? Dieses Gemeinschaftsgefühl oder auch Gemeinschaftserlebnisse, gemeinsame Erinnerungen schaffen, Das ist in Zeiten wie diesen, sind das Anker für die Seele, die, glaube ich, jeder irgendwie braucht. Geh in eine Show und denk mal 2 Stunden nicht an den ganzen Driss drumherum. Einfach mal aus dem Alltag entfliehen. Muss ja nicht unbedingt bei Kölschermusik sein, aber so grundsätzlich. Auszeiten für die Seele sind so wichtig, weil bestimmt, also wie der Kölsche sagt, wir sind noch nicht an Schmitz Backes vorbei, auch ein wunderschönes Sprichwort. Es weiß ja keiner, was noch kommt. Und ich finde auch, dass man, auch wenn furchtbare Kriege oder Krisen auf der Welt sind, dass wir trotzdem zusammen singen und uns zusammen freuen können, weil das ist das, was uns immer wieder nach oben bringt. Und wenn das nicht ist, wofür lebt man denn dann noch?
Björn Häuser. Vielen Dank, das war eine ganz interessante Stunde mit vielen Einblicken und vielleicht haben wir auch hier einfach ein paar Sachen zur Sprache gebracht, die sonst irgendwie von dir gar nicht gewusst werden. Ja. Und insofern ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke sehr. Ich danke für sehr gute Fragen, denn gute Antworten kann man nur geben, wenn der Input stimmt. Insofern habe ich zu danken.
Vielen Dank. Also,
prima. Tschüss.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.